Gedichte und Gedanken einer Kassler Salonniere des 19. Jahrhunderts. Elise von Hohenhausen, 1789 bis 1857. Frühlingsblumen, Gedichte, Auszug 1816. Und der feine Takt und der gute Ton. Neuestes Handbuch über die Vorschriften des feinen Anstandes und der guten Sitten. 10. Kapitel, 3. Auflage, ohne Jahr. Gelesen von Sabine Köttelwäsch. Noch in der Jugend, erst im Blütenkranze, zog meines Innern ahnungsvoller Sinn mich zu des Lebens Freuden hin. Vom frohen Spiel, vom leicht beschwingten Tanze und von des Festes hellem Kerzenglanze blick ich mit Sehnsucht nach dem Sternenzelt. Nie hat die Eitelkeit der Welt mit lauten Wünschen meine Brust geschwellt. Da wagt ich endlich auch in leichten Bildern, doch noch von keinem Freundesaug erblickt, des Busens inniges Gefühl zu schildern. So hatte ich manche Blume mir gepflückt. Bis das Geschick dem Gatten mich verbunden, der liebevoll mit kenntnisreicher Hand dann die zerstreuten Blümchen aufgefunden und zum bescheidenen Kranze wand. Warum ich nicht mit Fleiß erzogen des Frühlings Blüte zu des Sommers Frucht? Ich fühle in des Lenzes Flucht und kämpfend mit den Schicksalswogen auch mein Geist herabgezogen. Denn anders spricht die junge Fantasie, der Morgendämmerung Schwung verlieh. Als wenn des Mittags helles, volles Leben von heiligen Pflichten schon umgeben, mit tiefem Ernst die Seele füllt. Da schweigt das Hoffen und das Ahnen, des Busens Sehnsucht ist gestillt. Nur leicht den Pfad durchs Dasein bahnen, ist dann der Wunsch, der uns erfüllt. Drum wand ich fest den Kranz von Frühlingsblüten, ehe sie in Sommers Flammenhauch verglühten, und reiche ihn mit anspruchslosem Sinn gern den verwandten Seelen hin. Der feine Takt und der gute Ton. Die Musik ist die Sprache, welche alle Nationen verstehen. Es ist bemerkenswert, dass ihr die Ausdrücke entlehnt sind, wodurch das Benehmen in der vornehmen Welt bezeichnet wird. Der gute Ton kann nur durch gute Erziehung und langjährige Übung erlernt werden, während der feine Takt angeboren ist und als eine Eingebung des Herzens gelten kann. Aus zarter Rücksicht für andere vermeidet das natürliche Taktgefühl, etwas Verletzendes oder Unangenehmes zu sagen. Ein passives Verhalten wird am sichersten davor bewahren, aus dem Takt zu geraten. Die Glätte des Benehmens soll jedoch nicht als Kälte erscheinen und Mäßigung der Ausdrücke darf nicht in Eintönigkeit ausarten. Wer sich sicher fühlt in den Regeln des guten Tons, wird durch sie nicht eingeengt. Wenn man die Form mit geistigem Inhalt zu erfüllen vermag, wird man überall als ein Angehöriger der guten Gesellschaft erkannt werden. Früher machte die vornehme Welt den Anspruch allein, die Gesetze des feinen Taktes und des guten Tons zu kennen. In jetziger Zeit ist dies jedoch das Vorrecht aller Gebildeten geworden. Vornehm zu scheinen ist zwar noch leider das Bestreben der meisten Menschen, sobald man dies aber allzu deutlich sich merken lässt, wird man verspottet. Die Engländer sagen für vornehm gentil und wenn von einem Herrn und ladylike, wenn von einer Dame die Rede ist. Es gilt aber auch nicht für vornehm, wenn man dies Wort oft anwendet. Man sollte es also auch im Deutschen vermeiden. Von vornehmen Leuten geringschätzig zu sprechen und sie geflissentlich lächerlich zu machen, ist übrigens durchaus kein Beweis von feinem Takt. Indessen soll man auch nicht mit kriechender Freundlichkeit von ihnen reden. Auch ist es ein sehr törichter Hochmut, mit vornehmen Bekanntschaften zu prahlen. Die meisten Zuhörer zweifeln an der Wahrheit oder ärgern sich darüber, dass man ihnen imponieren will, oder sie empfinden Neid und Feindseligkeit. Wenn man wirklich vornehm ist, spricht man auch nicht davon. Aber ganz unpassend würde es sein, wenn man sich eines höheren Ranges rühmen wollte in der Unterhaltung mit bescheidenen Mitgliedern einer weniger bevorzugten Gesellschaftsschicht. Die Verletzung der Eigenliebe zu vermeiden, ist das Hauptmerkmal des feinen Taktes. Die Natürlichkeit, durch die Gewohnheit von feiner Sitte veredelt, ist das Haupterfordernis eines vornehmen Benehmens. Gedrechselte und geschraubte Reden machen immer einen peinlichen Eindruck. Jedermann wird eine derartige Unterhaltung baldmöglichst abbrechen. Im Sprechen muss der gute Ton auch zur Geltung kommen. Man muss danach trachten, einen gewissen Wohlklang in die Stimme zu legen, jedoch ohne Ziererei. Laut zu reden gilt für unpassend, doch ist es eine gesellige Tugend, deutlich zu sprechen. Man kann dieselbe durch Aufmerksamkeit und Übung ausbilden. Wer das Unglück hat zu stottern, muss sich einem Heilverfahren unterworfen, wie es jetzt mit Erfolg in verschiedenen Anstalten zu haben ist. Niemals aber darf über jemand gelacht werden, der an diesem Gebrechen leidet. Darin würde nicht nur ein Mangel an Takt liegen, es wäre auch sozusagen eine wirkliche Rohheit des Benehmens. Ebenso muss es bezeichnet werden, wenn ein Unglücksfall, ein Sturz oder Erschrecken Lachen erregt, was leider oft vorkommt. Namentlich ist die Jugend zuweilen taktlos bis zur Grausamkeit bei solchen Gelegenheiten. Wüssten die jungen Mädchen nur, wie sehr sie sich entstellen durch Auslachen, und bedächten die jungen Herren es, wie wohlanständig sie sich ausnehmen durch ein höfliches, ritterliches Benehmen gegen verspottete oder bedrängte Personen. Der berühmte, heldenhafte Prinz Louis Ferdinand von Preußen war einst Zeuge, dass in einer Gesellschaft ein armer Jude geneckt und misshandelt wurde. Rasch stand er auf und lud denselben zu einem Glase Wein ein. An den Gast des großmütigen Fürsten wagte sich dann niemand mehr heran. Die Seelenfreundin des Prinzen Louis Ferdinand, die berühmte geistvolle Rahel von Warnhagen, stimmte in diesen schönen, echt menschlichen Gefühlen vollkommen mit ihm überein. Es war ihr unerträglich, ein gekränktes Gesicht zu sehen, und sie war deshalb stets milde in ihrem Urteil. Durch diese beiden Beispiele bewährt sich der schöne Ausspruch von der Höflichkeit des Herzens, den das erste Kapitel dieses Buches mitgeteilt hat.